Thema heute war ja eigentlich Jesus unser Freund und über diesen Gedanken möchte ich uns auch noch ein paar Gedanken teilen. Aber was mir so wichtig ist, ich wollte so heute über den Gedanken predigen, wie wichtig Einheit in der Gemeinde ist. Und da gibt es ja keinen besseren Bibelabschnitt, wie wenn man den Epheserbrief aufschlägt und da mal nachguckt, was schreibt denn der Apostel Paulus an die Gemeinden, die er gegründet hat. Einheit in der Gemeinde, das Bild macht deutlich, Einheit, wer schon mal gerudert ist, weiß, wenn man mit mehreren Leuten rudert, es funktioniert nur, wenn man in die gleiche Richtung rudert. Und vorne ist einer, der den Takt angibt. Und ihr wisst ja, wer in der Gemeinde den Takt angibt. Oder ihr solltet so mindestens eine Ahnung davon haben, wer eigentlich der eigentliche Taktgeber in der Gemeinde ist. Das ist nämlich Jesus. Und der gibt natürlich, und er ist natürlich aber, hat sich entschieden, aufs Bodenpersonal zurückzugreifen. Und das sind halt wir. Und das Bild kommt nachher nochmal, aber mir war das sehr wichtig, euch nochmal das bildlich darzustellen. Das ist so der erste Gedanke meiner Predigt. Und der zweite Gedanke ist, was mir im Laufe meines Lebens sehr wichtig wurde, ist nämlich, dass Jesus mein und unser Freund sein will. Dass wir in einer lebendigen Beziehung mit und einer liebenden Beziehung mit Jesus unterwegs sein dürfen. Und was ihm wichtig auch ist, Jesus, dass wir seine Stimme immer besser verstehen. Manchmal braucht er sowas wie Lieder. Manchmal braucht er unsere Geschwister, manchmal braucht er, was auch zu erwarten ist, den Heiligen Geist. Aber sein Ziel ist, dass wir seine Stimme immer besser verstehen. Dazu später mehr. Und warum? Und dass wir uns auch heute Morgen, dass du und ich, und wir uns ganz neu die Frage stellen, warum tue ich die Dinge, die ich tue? Warum tue ich Dinge in der Gemeinde? Warum tue ich Dinge für die Menschen? Und das ist eine viel wichtigere Frage, wie die Frage, wie ich es mache und was ich mache. Wenn ich die Frage für mich geklärt habe, warum ich das tue, dann kommen die anderen Dinge auch gut. Und das aller Abschlussgedanke ist der Gedanke, dass wir einander brauchen und dass wir die Kraft vom Heiligen Geist brauchen. Und wir wissen, an diesem Bild sehen wir, Einheit ist ja in der Gemeinde wichtig. Damit Gemeinde funktioniert, braucht es Einheit. Es braucht unter einer Ordnung stehen. Ihr wisst, ihr schreibt das Wort Unterordnung lieber mit Bindestrich. Unter Bindestrich Ordnung. Wir alle leben unter einer Ordnung, unter der Ordnung Gottes. Und damit Gemeinde funktioniert, damit die ans Ziel kommen, damit das Gemeindeschiff dorthin kommt, wo Jesus will, dass es hinkommt, braucht es Einheit. Im Bild auch von diesem Rudermannschaft fungiert die Leiterschaft einer Gemeinde als Taktgeber im Boot und die Mitarbeiter sind die Ruderer. Und da sie ja in der Gemeinde alle aufgerufen sind zum Mitarbeiten, sitzen alle hier im gleichen Boot. Wenn du das nicht willst, dann würde ich dich heute mal bitten, am nächsten Hafen auszusteigen. Ich möchte ein paar Gedanken noch mit euch teilen. Verhalten, welches die Einheit fördert. Und da gibt Paulus uns ein paar gute Hinweise. Er schreibt ja, er tragt einander in Liebe. Und dann fasst er so drei Verhaltensweisen zusammen, welche die Einheit in der Gemeinde fördern. Einheit geschieht durch Demut. Ein schrecklich altes Wort. In Epheser 4, Vers 1 lesen wir, seid freundlich und demütig, geduldig im Umgang miteinander. Ertragt einander voller Liebe. Demut ist ja eine Haltung oder eine Reaktion, die ja in der modernen Welt, in der säkulären Welt ja gar nicht mehr aufzufinden ist. Dieses Wort scheint eigentlich aus unserer Sprache zu verschwinden. Und bezeichnet ist ja, dass dieses Wort ja meistens negativ gebraucht wird. Ich demütige jemand. Und so schlecht Demut im säkulären, im weltlichen Bereich bewertet wird, im christlichen Kontext kommt sie gut an. Demut ist eine Grundvoraussetzung unseres Glaubens. Im Alten und im Neuen Testament finden wir diese Wahrheit. Dem Hochmütigen ist Gott feindlich gesinnt. Den Demütigen nimmt er freundlich auf. Wir lesen es in der Bibel, den Demütigen gibt er Gnade. Und dieses Verhalten sollten wir jetzt nicht nur Gott gegenüber haben, sondern auch gegenüber unseren Mitmenschen, über unseren Geschwistern. Dass wir Hochachtung vor dem anderen haben. Dass wir den anderen wertschätzen. Und das ist der erste Schritt, wie ich andere in Liebe ertragen kann. Ihr wisst ja, uns ist es wichtig, mir war es wichtig, dass wir hier ein Klima der Wertschätzung haben. Und das fängt doch damit an, dass ich das Gold im anderen sehe. Wisst ihr, wir Deutschen haben ja so eine negative Art an uns. Wir finden immer die Fehler zuerst. Also wenn du nach dem Gottesdienst Leute fragst, was ist dir aufgefallen? Ah, da haben sie den Ton nicht getroffen oder der Takt war nicht, bei mir war es nicht schnell genug. Das ist das. Das hat mich immer geärgert, wenn ich im Infobrief ein Vorwort geschrieben habe und das Einzige, was die Rückmeldung, die du denn bekommst, und heißt, Thomas, das Wort hast du verkehrt geschrieben oder das Komma hast du nicht richtig gesetzt. Oder versteht ihr das? Und es fängt doch damit an, dass wir dem anderen etwas Gutes sagen. Und es sollte uns in unserem christlichen Kontext doch nicht schwerfallen. Warum sagen wir so wenig? Danke Manfred für deinen Lobpreis heute Morgen. Hast du es super gemacht. Danke Peter fürs Aussteuern. Danke Simon fürs Beamen. Dann könnte ich jetzt fortfahren. Danke für den Welcome-Team. Danke den Kindergottesdienstmitarbeitern. Wisst ihr, beim Peter kommen oder bei der Technik kommen Leute nur hin, wenn wieder was nicht gestimmt hat. Wenn es zu laut, zu leise, keine Ahnung war. Aber geh doch mal hin und sag danke, dass du das jeden Sonntag so treu machst. Das Gold sehen, die Wertschätzung. Da komme ich zum zweiten Gedanke, dass es für euch ein bisschen netter wird. Einheit durch Milde. Dieses Verhalten wird ja auch mit Sanftmut oder Freundlichkeit übersetzt. Das ist so eine Art Selbstbeherrschung. Also selbst wenn dein Nächster sich angegriffen fühlt, uneinsichtig fühlt, sollte unsere Reaktion immer abmildern sein. Dass wir nicht noch Öl ins Feuer gießen. Wir alle, wenn wir uns länger kennen, kennen wir doch unsere Schwachstellen. Und da ist es so leicht, Öl ins Feuer zu gießen. Muss nur Sündhölzle anziehen. Hey, Thomas, hat mir echt gut gefallen. Du hast im Dialekt deinen Bericht gegeben. Das spricht mein Herz an im Dialekt. Dass wir nicht noch Öl ins Feuer gießen, sondern versuchen, dem anderen wohlgesinnt sein. Eine freundliche Antwort nimmt doch den Wind aus den Segeln. Und das Dritte, was hier der Paulus schreibt, hat er sicher auch mich gemeint, Einheit durch Geduld. Mir gehen Dinge nie schnell genug. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Kaum begonnen, schon sollte es fertig sein. Aber Geduld unterstützt die oben genannten Verhaltensweisen. Ich habe aber festgestellt, im Alter wird man geduldiger, kann ich meine Frau fragen. Also mit mir verreisen war für die früher sehr anstrengend. Wer Demut und Freundlichkeit durchhält, der kann so manche schwierige Person ertragen. Die gibt es natürlich nicht in der Gemeinde. Sich diese drei Eigenschaften anzueignen und auch auszuleben, durch die Kraft vom Heiligen Geist, ist eine Art von Liebe, die wir anderen Menschen mit Christen zeigen. Durch sie wird Einheit aktiv gefördert. Demut, Freundlichkeit, also Milde und Geduld. Und der Paulus fasst es jetzt mit dem dritten Gedanken nochmal zusammen. Wir haben Einheit durch denselben Glaubensinhalt. Das ist eine weitere Grundlage für die Einheit in der Gemeinde. Das ist das Glaubensbekenntnis, das Paulus in drei Versen zusammenfasst. Wir lesen das in Epheser 4:4-6. Ihr sollt alle gemeinsam ein Leib sein und einen Geist haben, weil ihr alle zu einer Hoffnung berufen seid. Es gibt nur einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe und es gibt auch nur einen Gott und Vater von allen, der über allen steht und durch alle lebt und in uns allen ist. Also hier schreibt Paulus, ein Leib, das ist die Summe aller Gläubigen, egal von woher sie kommen. Ein Geist, es gibt nur einen Heiligen Geist, der in allen Gläubigen wirkt. Es gibt nur eine Hoffnung, nämlich die Auferstehung und das ewige Leben. Es gibt nur einen Herr, und das ist allein Jesus, der das Haupt der Gemeinde des Leibes ist. Es gibt allein die Glaube. Unser Glaube gründet sich aus dem Evangelium, aus der frohen Botschaft. Das ist der Inhalt unseres Glaubens. Es gibt nur eine Taufe. Die Taufe im Namen von Jesus Christus wird praktiziert. Und wir haben einen Gott und Vater. Und es gibt nur einen Gott, der Ursprung aller Dinge ist. So fasst Paulus das zusammen. Und ich glaube, wir können hier alle Amen sagen. Und diese Grundsätze dienen zur Bewahrung der Einheit in der Gemeinde. Zweiter Gedanke, der die Einheit fördert: Wachstum durch verschiedene Gaben. Simon, kannst du auch? Dankeschön. Also wir wissen, die neutestamentliche Gemeinde darf und soll eine Einheit sein. Also wer zu einer Gemeinde gehört, sollte auch gewisse Gemeinsamkeiten mit den anderen, die da sind, haben. Das gehört einfach dazu. Aber das bedeutet nicht, dass die Ekklesia, dass die Gemeinde automatisch eine Einheit im totalen Sinn meint. Und Gemeinschaft, wie Jesus sie sich vorstellt, entsteht ja nicht dadurch, dass alle gleichförmig und alle identisch sind. Oder, um es mit einem Bild deutlich zu machen, die ganze Gemeinde gleicht nicht einer Fischherde. Sie ist keine Ansammlung von identischen Fischen, die zusammen schwimmen. Und wenn man sie betrachtet, wie ein Körper von einem ganzen Fisch, die alle gleich sind, auf einem zuschwimmen. Sondern Gemeinde, und das ist das Bild, das Apostel Paulus auch immer benutzt und bedient, ist das Bild vom menschlichen Körper. Und der menschliche Körper besteht nun mal aus Zellen. Und in jedem unserer Zellen ist die gleiche DNA drin. Stimmt's? Diese Zellen unterscheiden sich aber durch ihre Aufgabe und durch ihren Platz im Körper. Wenn ihr euch betrachtet, euer Körper ist eine Einheit, aber ihr werdet feststellen, dass euer Daumen eine andere Funktion hat wie euer Mund, dass eure Hand anders aussieht wie euer Fuß. Und trotzdem bilden sie eine Einheit. Und so ist es ja auch in der Gemeinde, wenn wir dieses Bild vom menschlichen Körper betrachten, was für mich eigentlich eines der schönsten Bilder in der Bibel ist, weil wir auch nicht sagen können, mein kleiner Finger ist nicht zum Überleben wichtig, aber damit meine Hand super gut funktioniert, brauche ich diesen kleinen Finger. Das merken wir immer dann, wenn irgendwas nicht funktioniert in unserem Körper, dass es eigentlich cool wäre, wenn unser Körper gut funktioniert. Wir haben unterschiedliche Funktionen und unterschiedliche Aussehen. Und von dieser Aufgabenverschiedenheit spricht Paulus. Und dann lesen wir im siebten Vers. Und das ist, dass wir das auch verstehen. Jeden einzelnen von uns aber hat Christus besondere Gaben geschenkt. So wie er sie in seiner Gnade jedem zugedacht hat. Also wer teilt Gaben zu? Das macht Jesus. Er teilt Aufgaben und Gaben zu. Also Gemeinde hat Menschen, die mit verschiedenen Gaben. Und damit meint Paulus aber jetzt nicht, dass es in der Gemeinde edlere und weniger edle Funktionen gibt, damit Gemeinde funktioniert. Jeder ist wichtig in der Gemeinde. Das möchte ich uns nochmal zurufen. Es braucht dich und jeder ist wichtig. Was ich eigentlich nicht mag, ich persönlich, ich stehe nicht gerne im Mittelpunkt. Und für mich hier vorne stehen ist immer eine gewisse Anstrengung. Also wir verstehen, jeder ist wichtig, nicht nur die, wo hier vorne sind, wenn man überhaupt von vorne und hinten sprechen darf. Und das macht die Bibel am Leben von Jesus deutlich. Er ist ja der Geber aller guten Gaben. Er ist derjenige, der im Heiligen Geist hofft. Und seine Aufgabe, die Menschheit zu erlösen und die Gemeinde zu gründen, war nur möglich, weil er hinabgestiegen ist. Und durch diese Selbsterniedrigung von Jesus konnte er den Auftrag, den Gott für ihn vorgesehen hat, auch erfüllen. Und diesem Jesus dürfen wir doch vertrauen, weil er unser Freund ist, dass er die Gaben und die Aufgaben in der Gemeinde richtig verteilt unter uns. Und wenn wir dieses Vertrauen nicht haben, dann entsteht Folgendes in unserer Gemeinde, in unserer Gemeinschaft, nämlich Neid. Warum segnet Gott denn mehr wie mich? Warum hat der andere die Gabe, die ich gern hätte? Aber wir verstehen, jeder hat eine wichtige Funktion und die Gabe, die er hat, ist wichtig, dass er die einbringt. Oder Eifersucht oder Rivalität. Ein Punkt dazu. Es gibt ja in der Gemeinde verschiedene Ämter. Und Paulus möchte es an diesen verschiedenen Ämtern und Aufgaben aufzeigen. Im Epheser 4, in den Versen 11 bis 12 lesen wir von den Leitungsaufgaben in der Gemeinde. Und das soll als Beispiel dazu dienen. Es ist nun an euch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Also wir sehen, es gibt in der Gemeinde Apostel, Propheten, Evangelisten und Hirten und Lehrer. Und wir sprechen da vom fünffältigen Dienst. Und diese Gaben und Ämter sind ja mal menschlich, rein menschlich gesehen, sehr ehrenvolle und große Gaben. Sie haben alle mit Leitung zu tun. Sie sind für alle sichtbar. Aber wichtig ist, dass diese Leitungsaufgaben nicht missbraucht werden. Denn gerade Leitungsaufgaben erfordern eine hohe Moral und großes Verantwortungsbewusstsein. Was ist aber jetzt der Sinn, dass es verschiedene Gaben und verschiedene Ämter gibt? Zweiter Punkt, dem Teil, gesundes Wachstum. Der Sinn, dass es in der Gemeinde verschiedene Gaben gibt, besteht ja nicht im Aufbau von einer Rangordnung. Und dass das Ziel von jedem wäre, dass er der Größte wird. Wir sind doch keine Firma. Die ein System von wettbewerbsorientierten Leitern und Untergebenen hat, um erfolgreich arbeiten und wachsen zu können. Also die Frage im Leben von uns Christen sollte nie dahin führen, wie weit komme ich nach oben mit meiner Gabe. Denn der Einsatz, oder wenn ich meine Gaben richtig gebrauche, hatte sie nämlich nicht primär zum Ziel, dass ich wachse, sondern dass die anderen geistig wachsen. Also ich bekomme von Gott eine Gabe, du bekommst von Gott eine Gabe, damit die anderen wachsen können. Haben wir das Bild? Was ja nichts anderes bedeutet, dass jeder mit seiner speziellen Gabe das Wachstum der Gemeinde fördert. Du kannst mit deiner Gabe, das dient dazu, dass Gemeinde wächst. Nicht nur nach innen, sondern auch nach außen. Also qualitativ und auch quantitativ. Ich möchte mal ein Beispiel festmachen. Zum Beispiel, du hast einen Dienst und eine Gabe, im Küchenteam mitzuarbeiten. Und indem du diesen Dienst tust, haben die anderen die Möglichkeit, das war die Vision vom Segelsessen, das war die Vision von der Gemeinde, dass dort Gemeinschaft und Austausch stattfindet. Und indem wir Kaffee dort und Tee und was auch immer zueinander nehmen können, sprechen wir ja miteinander. Und so fördern wir geistliches Wachstum. Wir können uns über die Predigt unterhalten, wir können uns unterhalten, wie wir Gott im Alltag überlebt haben. Und das fördert geistliches Wachstum. Und in der Gemeinde Jesu geht es darum, wenn jemand in einer Leitungsfunktion ist, gilt für ihn Folgendes, nämlich, dass er dient im Sinne Jesu. Und das steht in Matthäus 20, 25 bis 27. Da rief Jesus sie alle zusammen und sagte, ihr wisst, dass die Herrscher über die Völker sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Bei euch soll es nicht so sein. Im Gegenteil, wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein soll zum Dienst an den anderen bereit sein. Das heißt doch nichts anderes, wie dass unsere Gaben dem anderen zur geistlichen Reife dienen sollen. Und dann fasst Paulus das mit zwei Versen zusammen im vierten Kapitel im Epheserbrief. Stattdessen wollen wir die Wahrheit in Liebe leben und in allem zu Christus hinwachsen, dem Haupt der Gemeinde. Durch ihn ist der Leib fest zusammengefügt, denn er verbindet die Körperteile durch die verschiedenen Gelenke miteinander. Jeder einzelne Teil leistet seinen Beitrag. So wächst der Leib und wird aufgebaut durch Liebe. Also mit diesem Bild vom reife, ausgewachsenen menschlichen Körper beendet Paulus seine Sicht von Einheit und die Verschiedenheit in der Gemeinde. So hat sich Jesus Gemeinde gewünscht. Unterschiedlich begabte Menschen und verschiedene Ämter, die gerade aufgrund von ihrer Verschiedenheit ein größeres Ganzes bilden und zusammenwachsen dürfen. Und ein Körper, in dem jede einzelne Zelle von den anderen unterstützt wird und nach außen geschützt ist. Die nächste Folie kannst du noch einblenden. Der letzte Gedanke, unsere Beziehung zu Jesus. Zum Schluss unserer Predigt möchte ich nochmal unseren Fokus, unsere Beziehung auf Jesus lenken. Und was mir in meinem Glaubensleben wichtig geworden ist, und das ist ja nicht ein sehr kurzes, ist die Beziehung zu Jesus. Jesus möchte unser Freund sein. Er möchte in Beziehung mit uns leben und er möchte mit uns kommunizieren. Er möchte sich mit uns austauschen. Er möchte mit uns Qualitätszeit haben. Deshalb werdet ihr verstehen, dass es gut ist, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dass wir ab und zu auch Zeit mit ihm verbringen. Also wenn du Jesus ähnlicher werden willst, dann kannst du ihn ja mal fragen, wie das denn konkret in deinem persönlichen Leben aussehen soll. Und da gibt es für mich so einen Schlüsselvers, der steht im Johannesevangelium, in Johannes 14 und dort im 27. Vers, den kannst du später einblenden. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und folgen mir. Also hier diese Zusage von Jesus, dass seine Schafe seine Stimme hören können, dass wir sie kennen. Wenn du sie nie gehört hättest, würdest du heute nicht hier sitzen. Aber dass Jesus zu uns, zu mir, zu dir persönlich in Reden findet, finde ich super, finde ich cool. Ist doch so schön. Mein Erlöser möchte Gemeinschaft mit mir haben. Haben wir das Bild? Und was ich bei Jesus cool finde, wirklich cool finde, ist, der hält sogar meine Launen aus. Der hält sogar auf, wenn ich nicht in der Halleluja-Stimmung bin, sondern wenn ich richtig schlecht drauf bin, wenn ich so einen richtig schlechten Tag habe, wo es gut ist, wenn mir nicht so viele Menschen vielleicht über den Weg laufen. Das kennt ihr natürlich nicht, ich weiß. Aber so ist mein Freund. Der liebt mich brutto. Mit meinen guten wie mit meinen schlechten Seiten. Und damit ich das verstehe, brauche ich Beziehung zu Christus. Ihr könnt da drüben 5 Babys hinsetzen und hier vorne 5 Mütter. Wenn eins der Babys schreit, weiß die Mutter, welches Baby schreit. Das wissen die. Wenn du denkst, oh, da schreien Babys, die Mutter weiß, das ist mein Kind. Und genauso darf meine Beziehung zu Christus sein, dass wenn er zu mir redet, ich sehr aufmerksam bin und genau zuhöre, was er mir zu sagen hat. Und mit dem klären wir auch die Frage, warum tue ich etwas? Ich möchte dich herzlich bitten, wenn du etwas in der Gemeinde tust, wenn du etwas für ihn tust, wenn du etwas für deine Geschwister tust, mach es wegen Jesus. Das hilft dir in Krisenzeiten. Das ist die wichtigste Frage, die wir in unseren Diensten stellen müssen. Warum predige ich am Sonntagmorgen? Warum bereite ich mich viele Stunden vorher vor? Warum? Weil ich Jesus liebe und weil ich es für Jesus mache und weil ich euch liebe. Warum? Er ist unser Freund, er ist unser Erlöser und er ist den Besten, den man haben kann. Die Frage ist natürlich immer, wie redet Jesus zu uns? Und ihr werdet es euch natürlich Nee, es wird euch nicht verwundern, dass ich das als erstes zitiere, durchs Wort Gottes. Das sind über 90%, was der Wille Gottes für dein Leben ist, steht im Wort Gottes. Es ist gut da drin, wenn wir da drin. Selbst durch Predigen redet Gott zu uns. Durch Gebet, durch Impulse vom Heiligen Geist, durch den Gedanken, der in unser Herz kommt und natürlich durch den Austausch mit anderen Geschwistern. Und was ich auch lernen durfte und was mir persönlich auch sehr wichtig ist, der zweite Gedanke, wir dürfen bei Jesus zur Ruhe kommen. Ihr kennt alle die Geschichte von Maria und Martha. Aber ich möchte es mal so formulieren. Du hältst deinen Dienst nicht durch, wenn du nicht zur Ruhe bei Jesus kommst. Wenn du es Jesus nicht erlaubst, dich mitzunehmen und seine Sichtweise zu schenken, wie er über Dinge denkt. Die Bibel sagt sehr treffend, der Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott sieht das Herz. Und ich kann jetzt heute Morgen nicht in eure Herzen gucken. Es sei denn, der Heilige Geist würde mir heute Morgen einen Impuls geben. Dann würde ich einen Bruchteil davon sehen. Und das sind so die zwei Schlüsselverse, die mir sehr wichtig geworden sind. Einmal Johannes 10, 27. Und der hat mich schon sehr früh auch immer wieder bewegt. Matthäus 11, 28 bis 30. Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Und ich glaube, es gibt hier keinen, der noch nie unruhig war. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir. Und in der Übersetzung gefällt mir das echt super gut. Denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Also der allmächtige Gott schaut nicht auf mich herab und denkt, ach du armes Würmle, hä? Hast dich wieder reingeritten und jetzt kommst du zu mir. Nein, sondern er sieht nicht, sondern er kennt mein Herz. Und dann sagt er weiter, wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. In einer anderen Übersetzung steht, und das gefällt mir besser, für eure Seelen. Das Joch, das ich euch auferlege, ist leicht und was ich von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen. Du, ich, wir dürfen bei Jesus zur Ruhe kommen. Auch wenn das Leben hektisch wird, Jesus sieht unser Herz. Er hilft uns und schenkt uns immer wieder seinen Frieden. Bei ihm darf ich zur Ruhe kommen, bei ihm darf ich mal auch zu seinen Füßen sitzen. Und er liebt mich, ob ich jetzt was tue oder nicht. Sondern er liebt mich, weil ich bin. Und mit Jesus zu leben ist einfach super. Und ich kann an der Stelle nur sagen, es gibt keinen besseren Freund als Christus. Simon, ich versuche jetzt mal weiter zu klicken. Das ist so mein abschließender Gedanke. Vor der Corona-Zeit, vor 4 oder 5 oder 6 Jahren, war ich mal sehr entmutigt. Könnt ihr euch wahrscheinlich nicht vorstellen, aber es ist tatsächlich so. Nicht wegen euch, nicht wegen der Gemeinde in Säckingen. Ich bin ja noch in unserer Gemeindebewegung für die Region zuständig. Und da wirst du immer gerufen, wenn es irgendwo brennt. Und dann habe ich dem Herrn so mein Herz geklagt und habe gesagt, Herr, was mache ich mit den Situationen? Das Kind ist schon im Brunnen gefallen. Das ist so schwierig, hier eine Lösung zu finden. Und dann kommt der Heilige Geist ins Spiel und fragt, Thomas, was machst du im Roten Kreuz? Ja, was mache ich im Roten Kreuz? Ich gebe Kurse. Ja, was für Kurse? Ja, notfallmedizinische Schulung in den Kliniken. Jo, was machst du noch? Ja, ich gebe Kurse für Betriebe. Super, und was machst du dort? Ja, ich mache für die Sozialstation Wiederbelebungskurse. Aha, und jetzt wurde ich aufmerksam. Was braucht es denn, damit Menschen wiederbelebt werden können? Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Ihr werdet mir das nachsehen. Ich bin Freund von der Notfallmedizin. Wenn unser Leben aus dem Rhythmus kommt, unser Herz bedeutet ja für uns unser Leben, dann leiste ich ganz viel, aber kriege nichts mehr kreislaufmäßig auf die Reihe. So sieht's aus. Das Leitungsteam gibt den Takt an. Die Mitarbeiter, also jeder in der Gemeinde rudert mit. Und wenn das so funktioniert, dann geht's Bötchen in die richtige Richtung. Im EKG-technisch würde man das Sinusrhythmus nennen. Müsst ihr euch nicht merken. So sieht's aus, wenn unser Herz flimmert. Also der Taktgeber liegt hinten im Boot und jeder rudert noch ganz heftig, aber das Brötchen kommt nicht in die Richtung. Oder so kann es auch sein, die Namen müsst ihr euch jetzt nicht merken. Die schlackern ganz viel mit den Rudern, aber da funktioniert nichts mehr richtig. Und am Ende des Tages kommst du, na, jetzt bin ich zu schnell. Nee, doch. So sieht es denn aus. Da geht nichts mehr. Also wenn du in der Situation bist oder in den Situationen vorher, dann bist du in einer lebensbedrohenden Situation. Und geistig gesehen ist es auch so. Also ich meine das sehr seriös. Was braucht es, damit Menschen wieder leben können? Also die Herzdruckmassage ist mal, da kniet man und macht, drückt denn. Und wenn das Herz flimmert, das einzige Situation, die das Herzflimmern beenden kann, in der Situation ist ein Elektroschock. Ihr habt schon mal gehört, dass es Defis gibt, das ist so der Reset-Knopf. Und das ist jetzt der Punkt, um den es mir geht. Wenn ich in der Situation bin, brauche ich den Impuls vom Heiligen Geist, damit mein Leben, damit mein Herzschlag wieder in Ordnung kommt. Und da du dich nicht selber wiederbeleben kannst, brauchst du deine Geschwister. Also wenn wir... Damit möchte ich dann zum Schluss kommen. Wenn wir aus dem Gleichgewicht sind, aus dem Rhythmus, braucht es einen Impuls vom Heiligen Geist. Also muss nicht gleich schon wieder flimmern. Wenn ich müde geworden bin, brauche ich neue Kraft durch den Heiligen Geist. Und das Bild macht zwei Dinge deutlich. Wir brauchen die Kraft für alles, was wir tun, vom Heiligen Geist. Und wir brauchen auch Hilfe von außen. Wir brauchen einander. Wir brauchen Gemeinschaft und Gebet füreinander. Ist das wahr? Können die Amen sagen? Dazu lade ich ein, dazu ermutige ich. Vielen Dank, Max.